Herzlich willkommen zu unserem dritten BWP-Podcast. Am 1. Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Daher geht es in unserer dritten BWP-Ausgabe und in diesem Podcast um die Berufsbildung in Europa. Mein Name ist Christiane Jäger und ich freue mich, heute Dr. Jürgen Siebel, den geschäftsführenden Direktor des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung, kurz CDFOP, in Thessaloniki zu begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Siebel. Kalimera nach Thessaloniki.
Jassas nach Bonn.
Herr Siebel, wir hätten Sie natürlich gerne persönlich vor Ort interviewt und Sie auch in Thessaloniki besucht, aber die Corona-Pandemie hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch wenn die Grenzen nach und nach geöffnet werden, telefonieren wir heute miteinander. Auf weitere Folgen der Corona-Krise werden wir im Laufe des Interviews auch noch zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich Sie jedoch kurz vorstellen. Dr. Jürgen Siebel ist promovierter Betriebswirt und seit September 2019 geschäftsführender Direktor des CDFOP. Zuvor war er 20 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen im Bereich Personalmanagement und Entwicklung bei Siemens tätig. Schon hier arbeitete er mit Akteuren auf nationaler, europäischer und globaler Ebene zusammen. So unter anderem bei der strategischen Entwicklung und Einführung von arbeitsbasierten Berufsbildungsprogrammen. Und genau um diese europäischen bzw. internationalen Themen geht es heute in unserem Podcast. 2020 ist für die Berufsbildung in Europa ein spannendes Jahr. Viele Strategiepapiere und Initiativen waren auf dieses Jahr hin ausgerichtet. Seit Januar liegt nun das Arbeitsprogramm der neuen EU-Kommission für die nächsten 5 Jahre vor. Daraus werden sich für die Berufsbildung neue Perspektiven ergeben. Hinzu kommen Veränderungen durch den Brexit. Auf diese und weitere Herausforderungen möchte ich mit Ihnen in unserem Gespräch eingehen. Doch zunächst habe ich eine persönliche Frage an Sie, Herr Siebel. Im September 2019 sind Sie aus der Privatwirtschaft zum CDFOP nach Thessaloniki gewechselt. Was hat seither Ihren Blick auf die Berufsbildung in Europa verändert?
Naja, meistens wechselt man den Job ja wegen der neuen Perspektiven und so ist das auch bei mir. Der Wechsel von der Privatwirtschaft in die öffentliche Verwaltung, vom internationalen Ausbildungsbetrieb zu einer europäischen Berufsbildungsagentur oder von Deutschland nach Griechenland, das sind in Summe schon eine ganze Menge Perspektivwechsel, die da zusammenkommen. Und mein Blick auf die Berufsbildung, der hat sich auf jeden Fall geschärft. Die Vielfalt der Systeme und nationalen Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit, auch da gemeinsame Lösungen zu entwickeln, die für alle Beteiligten funktionieren, das ist schon eine komplexe Aufgabe. Und neben der Breite kommt es beim CDFOP auch und gerade auf die Tiefe an. Wir sind ja nicht zuletzt eine Forschungseinrichtung, die Fragestellung auf den Grund gehen muss, im Gegensatz zu einem Ausbildungsbetrieb, wo ich herkomme, der eigentlich immer möglichst schnell operativen Anforderungen gerecht werden muss. Und gleichwohl müssen wir relevant sein als CDFOP und Wirkung nachweisen. Und das ist schon ein sehr interessanter Spagat.
Lassen Sie uns das an ein paar Themen konkretisieren. Nehmen wir zum Beispiel den europäischen Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung. Hier steht das arbeitsbasierte Lernen im Mittelpunkt und es werden dort auch Kriterien benannt, die eine Bewertung der Reformprozesse in den einzelnen Ländern erlauben. Welche Daten liegen CDFOP hierzu vor?
Also zunächst mal freuen wir uns, dass Kriterien, die CDFOP mit einigen Ländern zur Analyse ihrer dualen Ausbildung entwickelt hat, in den europäischen Rahmen Eingang gefunden haben. Der Europäische Beratendenausschuss für Berufsbildung, in dem nationale Regierungen, Sozialpartner und die Europäische Kommission vertreten sind, wird die Umsetzung dieses Rahmens verfolgen. Mit unseren Datenbanken zur dualen Ausbildung und deren Finanzierung in Europa können wir entsprechende Entwicklungen erfassen. In einem ersten Schritt haben wir die Struktur der Informationen dieser beiden Datenbanken den einzelnen Kriterien des europäischen Rahmens zugeordnet. Und diese Zuordnung kann man in unserem Internetportal auch einsehen. Voraussichtlich im kommenden Herbst werden wir die Daten analysieren und unseren Partnern zugänglich machen, sodass sie im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit dann auch genutzt werden können.
Erwarten Sie denn aus diesen Analysen auch Hinweise auf die Frage, wie das Ansehen der Berufsbildung in den Mitgliedstaaten verbessert werden kann. Denn wir müssen uns ja letztendlich die Frage stellen, was junge Menschen und ihre Eltern davon überzeugen kann, dass eine berufliche Ausbildung für sie eine gute Wahl ist.
Ja, also wie unsere Übersicht über die berufliche Bildung in Europa zeigt, führt diese keineswegs in eine Sackgasse. Trotzdem glauben knapp die Hälfte aller befragten Bürgerinnen und Bürger, dass die berufliche Bildung im Vergleich zur akademischen weniger Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit infolge der Wirtschaftskrise vor mehr als 10 Jahren hat hier jedoch ein ziemliches Umdenken bewirkt. Und aus meiner Zeit in der Privatwirtschaft weiß ich auch noch, dass es immer eine Sisyphus-Arbeit war, das Image der beruflichen Bildung zu bewerben, insbesondere in Ländern, die vielleicht nicht über einen vergleichbaren Erfahrungsschatz verfügen, wie beispielsweise Deutschland. Das hat aber dann immer funktioniert, wenn sich Politik und Sozialpartner einig waren, dass es sich lohnt, für eine duale Ausbildung Anreize zu setzen, bis hin zu Anschubfinanzierungen. Und wir mussten bereit sein, eine Klientel auch jenseits bildungsbürgerlicher Schichten anzusprechen. Für uns als Arbeitgeber und Ausbilder gab es dort meistens eine hinreichende Talentdichte. Aber natürlich sind auch die Bildungseinrichtungen gefordert. Durchlässigkeit in der Theorie reicht nicht. Sie muss gelebte Praxis werden.
Ich würde jetzt ganz gerne auf einen weiteren Aspekt eingehen. Mit dem Skills Forecast und dem Skills Index hat CEDIFOP ja auch hat neue Tools entwickelt, die stärker das Beschäftigungssystem oder die Beschäftigungssysteme in den Mitgliedstaaten in den Blick nehmen. Welche Idee steckt dahinter und welche Daten fließen darin ein?
Also bei den beiden Instrumenten geht es uns darum, fundierte Diskussions- und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung zu stellen. Unsere Qualifikationsprognosen sind als Frühwarnsystem gedacht. Sie sollen politischen Entscheidungsträgern helfen, potenziellen Arbeitsmarktungleichgewichten oder veralteten Berufsbildungsangeboten vorzubeugen. Sie bieten auch Hilfestellung für Bildungs- und Berufsberatung und für grenzüberschreitende Arbeitsmobilität. Und viele Länder erstellen derartige Prognosen. Unsere Prognosen hingegen bieten EU-weite Vergleichsoptionen aufgrund harmonisierter Daten und auch einer einheitlichen Methodik. Wir erstellen diese Vorausschau im Auftrag des Rates der Europäischen Union. Unser Kompetenzindex hingegen hilft zu verstehen, wie gut derzeit die Mitgliedstaaten ihre Bildungsprogramme und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf die Bedürfnisse ihrer Volkswirtschaften und Gesellschaften ausrichten. Der Index stellt erstmals dieses Zusammenspiel zwischen Entwicklung, Abstimmung und Aktivierung in einer Messgröße dar. Er zeigt auch, wie die Länder in den einzelnen Bereichen abschneiden und basiert unter anderem auf Datensätzen der Arbeitskräfteerhebung und der OECD-PISA-Studie. Die Darstellung der Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern fördert den politischen Lernprozess und unterstützt natürlich auch das Benchmarking.
Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. In unserer BWP-Ausgabe 3 2020, in der Sie dieses Interview im Übrigen auch nochmal nachlesen können, haben wir Informationen zur Arbeit des CEDIFOP zusammengestellt und dort finden Sie auch die Links zu den hier erwähnten Tools. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Ländervergleichen. Wie aussagekräftig, frage ich mich immer, sind solche Rankings? Denn die Strukturen der Bildungs- und Arbeitsmarktsysteme in Europa sind ja nun sehr unterschiedlich.
Ja, uns ist natürlich nicht entgangen, dass manche sich da etwas in die Ecke gedrängt gefühlt haben durch unser Länderranking. Und über Länderrankings und ihre Aussagekraft kann man immer trefflich streiten, das ist ganz klar. Es geht hier aber um den Versuch, anhand transparenter und zugänglicher Kriterien Vergleichbarkeit herzustellen. Methodisch sind wir da, glaube ich, sehr sauber unterwegs. Es geht aber auch darum, und das war der eigentliche Sinn, so ein bisschen den Sportsgeist zu wecken. Denn am Ende wollen wir ja alle gemeinsam, dass sich die Berufsbildungssysteme in ganz Europa weiterentwickeln für soziale Teilhabe und ökonomische Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn ein Ranking da nochmal ein paar mehr PS rausholt, dann ist das unserer Meinung nach umso besser. Aber der Skills-Index erlaubt zum Beispiel auch Aussagen dazu, in welchen Teilbereichen möglicherweise Verbesserungsbedarf besteht. Daraus ergibt sich dann ein Dialog zwischen den Akteuren der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Beschäftigungs-, Wirtschafts- und auch der Sozialpolitik. Und so hat zum Beispiel unser Gastgeberland Griechenland eine Gruppe hochrangiger Interessensvertreter und Experten nach Analysen aller Indexbereiche Vorschläge zu Reformmaßnahmen ausarbeiten lassen. Und das ist genau das, was wir damit auch bezwecken wollten.
Ja, das ist doch prima, ja, gut. Denn die Vielfalt der Bildungssysteme in Europa bietet in der Tat enormes Potenzial, um voneinander zu lernen. Und zu welchen Einschätzungen kommen Sie mit Blick auf das wichtige Ziel, die Anerkennung von Kompetenzen und Qualifikationen zu verbessern?
Ja, in der Tat herrscht heute Konsens, dass sich die Lernergebnisorientierung zu einer Art allgemeinen oder gemeinsamen Sprache entwickelt hat und den Vergleich von Qualifikationen erleichtert. Der europäische und die nationalen Qualifikationsrahmen finden auch allgemeine Akzeptanz. Die Diskussion zur Zuordnung von Qualifikationen auf das jeweilige Niveau auf nationaler und europäischer Ebene haben sich bezahlt gemacht. Dadurch hat sich auch die Wahrnehmung der Kompetenzanforderungen in der beruflichen Bildung in den Ländern verändert. Denken Sie an die Einordnung der Meisterqualifikationen im DQR auf einer Stufe mit dem Bachelor, also auf EQR-Niveau Nummer 6. Ein wichtiges Zeichen, national wie international. Nun arbeiten viele Länder daran, Qualifikationen, die zum Beispiel in der Weiterbildung erworben wurden, in ihre NQRs einzuarbeiten und aufzunehmen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für lebensbegleitende, nahtlose Bildungswege, die ja jetzt auch in den neuen Papieren der EU-Kommission eine ganz fundamentale Säule bilden. Die Arbeit ist deshalb auch nicht zu Ende. In unserer globalisierten und digitalisierten Welt wird es zunehmend darum gehen, internationale Qualifikationen und auch digitale Kompetenznachweise zu erfassen. Und wir sind und bleiben da am Ball.
Zum Beispiel über dieses neue Europass-Portal?
Ja und nein. Ja, weil Europass diese Sprache spricht, bereits seit Jahren. Nein, weil Europass seit dem 1.7. in die Verantwortung der Europäischen Kommission übergegangen ist. Wir bleiben aber sehr stolz auf unser Baby, das es nun mal ist. Und die Daten, die es über die Angebotsseite des Arbeitsmarktes liefert, auch weiterhin für unsere Untersuchungen und Ergebnisse nutzen.
Vielleicht aber nochmal zu dieser gemeinsamen Sprache, die durch solche Instrumente gefunden wird. Wird durch diese gemeinsame Sprache auch die Lern- und Arbeitsmobilität in Europa erleichtert?
Also die Anerkennungsrichtlinie für reglementierte Berufe und unsere Transparenzinstrumente tragen auf jeden Fall zu der Erleichterung der Mobilität bei. Nehmen Sie zum Beispiel die nationalen Informationszentren für Fragen zur internationalen Anerkennung von akademischen Abschlüssen. Sie greifen zunehmend auf die Qualifikationsrahmen zurück und auch Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen hilft diese Orientierung an Lernergebnissen dabei, die Kompetenzen von Bewerberinnen und Bewerbern besser einzuschätzen. Eine direkte Kausalität zwischen den Transparenzinstrumenten und der tatsächlichen Mobilität zu Lern- und Arbeitszwecken abzuleiten, das ist allerdings leider nicht möglich. Dazu sind zu viele Einzelfaktoren und komplexe Wechselwirkungen im Spiel. Fest steht aber, durch das Erasmus-Programm haben Lernende, Lehrer und Ausbilder wesentlich mehr Möglichkeiten, einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren, als noch vor 10 Jahren. Da aber fundierte Daten wie zum Beispiel jene der Nationalen Agentur beim BIP rar sind, sind die tatsächlichen Entwicklungen vor allem außerhalb der Erasmus-Programme nur schwer messbar. Wir haben dazu eine Studie in Arbeit, die da mehr Licht ins Dunkel bringen soll.
Können Sie uns denn verraten, wann mit ersten Ergebnissen zu rechnen sein wird?
Also erste Ergebnisse haben wir immer, wenn wir an etwas arbeiten, aber eine Veröffentlichung, die steht für Anfang 2021 an. Nationale Infos unserer Refernet-Partner gibt es allerdings schon heute auf unserer Website.
Okay. Wenn wir bei den Auslandsaufenthalten mal bleiben oder darauf einen Blick werfen. England zählt bei jungen Menschen ja mit Abstand zum beliebtesten Ziel für einen Auslandsaufenthalt während der Ausbildung. Nun fragen sich viele, welche Folgen durch den Brexit zu erwarten sind.
Naja, als Drittstaat ist das Vereinigte Königreich nun nicht mehr Mitglied der verschiedenen Berufsbildungsgremien auf europäischer Ebene. Es hat auch weder Sitz noch Stimme in unserem Verwaltungsrat. Ob in Zukunft eine Zusammenarbeit in der Berufsbildung möglich sein wird, beispielsweise ähnlich jener mit Norwegen oder Island, das werden die Verhandlungsergebnisse zeigen. Davon hängt dann auch ab, ob britische Lernende und Lehrende an den Mobilitätsprogrammen weiterhin werden teilnehmen können und ob das Vereinigte Königreich auch weiterhin Zielland für Auslandsphasen junger Deutscher oder anderer EU-Bürgerinnen und Bürger sein wird.
Bleiben wir beim Blick in die Zukunft. Ende Januar hat die neue EU-Kommission ihr Arbeitsprogramm vorgestellt. Und Klimawandel und digitaler Wandel sind da zwei große Themen, die auch die Berufsbildung beschäftigen werden. Wie greift CEDEFOP diese Themen auf?
Also vor allem positiv. Und die sind ja auch noch einmal bestätigt worden, diese Themensetzung in den kürzlich veröffentlichten Dokumenten der Europäischen Kommission. Und ich glaube, es sind wirklich die richtigen Themen. Für CEDEFOP sind sie im Übrigen auch nicht neu. Ich glaube darüber hinaus, dass die Corona-Krise, deren Ausmaß im Januar ja auch noch nicht ganz so abschätzbar war, ein weiterer Treiber sein wird. Und die berufliche Bildung mit ihrer quasi seismischen Nähe zum Arbeitsmarkt und zum Wirtschaftsgeschehen wird ein entscheidender Hebel sein, diese Transformationen, die grüne, die digitale, aber auch die Erholung von der Corona-Krise zu meistern. Denn es kommt ja einiges zusammen, ja? Demografische, technologische, politische und soziale Herausforderungen, die ganze Zukunft der Arbeit, wie sie sich organisiert und wie und wann Menschen lernen. Es kommt ein Paradigmenwechsel auf die berufliche Bildung zu. Während die Erstausbildung meiner Meinung nach wichtig bleibt und stetig weiterentwickelt werden muss, werden wir in Europa eine stärkere Hinwendung zur Fort- und Weiterbildung benötigen, um gesellschaftlich und wirtschaftlich gestärkt aus der Krise hervorgehen zu können. Unsere Umfragen und Beobachten zeichnen da einen steinigen Weg.
In welcher Hinsicht steinig?
Die Teilnahme Erwachsener an Fort- und Weiterbildungsprogrammen, auch und gerade in jenen Gruppen, die es am nötigsten hätten, fällt hinter den bereits sehr moderaten Zielen der EU deutlich zurück. Außerdem gibt es große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Hier gilt es anzusetzen und gleichzeitig die Qualität und die Anpassungsfähigkeit des Angebots im Bereich des Reskilling und Upskillings weiterzuentwickeln.
Okay. Wie arbeitet CEDEFOP dabei mit nationalen Forschungsinstituten auch zusammen?
Einerseits kooperieren wir mit Forschern in den Mitgliedstaaten durch Studien, die wir in Auftrag geben und im Rahmen unserer Veranstaltungen. Andererseits haben wir Netzwerke zu verschiedenen Themenbereichen etabliert, wie zum Beispiel zu unseren Qualifikationsbedarfsanalysen oder unserer Arbeit zur dualen Ausbildung. Nicht zu vergessen Refernet, das sind unsere Augen und Ohren in den EU-Mitgliedstaaten, in Island und in Norwegen. Und damit ein ganz wichtiges Bindeglied bei der Aggregation und auch der Verbreitung von Informationen in alle Richtungen. Nicht nur zu und von CEDEFOP, sondern auch untereinander.
Wird hier der Brexit möglicherweise auch sichtbare Spuren hinterlassen?
Zusammenarbeit und wissenschaftlicher Austausch finden ja auch im Rahmen von internationalen Organisationen und Netzwerken statt, die über die EU hinausgehen. Also schließlich wirken sich globale Einflüsse auf all unsere Berufsbildungssysteme aus und wir beziehen im vergleichenden Studien und Analysen je nach Relevanz auch Drittstaaten mit ein, machen auch viel gemeinsam mit UNESCO und der Berufsbildungsstiftung in Turin, also der ETF. Da analysieren wir zum Beispiel weltweit die laufenden Entwicklungen und Charakteristika nationaler und regionaler Qualifikationsrahmen. Insofern können wir weiter von britischen Impulsen profitieren, wie das Vereinigte Königreich auch von jenen der EU-27. Was ich aber noch zur Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen ergänzen möchte, unsere Zusammenarbeit mit dem BIP, die freut mich sehr. Sie sind unser Refernet-Partner in Deutschland. Da fließen Informationen zu aktuellen Themen als News-Items oder in Form gezielter Berichte, zum Beispiel zu Digitalisierungsstrategien und deren Auswirkungen auf die Berufsbildung. Ein schönes aktuelles Beispiel ist auch die Zusammenarbeit auf dem Weg nach Osnabrück im Rahmen der Ratspräsidentschaft Deutschlands.
Na, da werden die Kolleginnen und Kollegen aus unserer internationalen Abteilung erfreut sein, das zu hören. Vielen Dank. Herr Siebel, kommen wir abschließend zu einem Thema, das die Welt seit Monaten bewegt, die Folgen der Corona-Pandemie. Was macht Sie hier optimistisch, dass die berufliche Bildung in Europa diese Krise meistern wird?
Also mich macht vor allem optimistisch, dass auf lange Sicht die berufliche Bildung, vor allem ihre arbeitsbasierte Variante, besonders gut geeignet ist, Herausforderungen zu meistern. Ja, regelrecht zum Hebel und Ermöglicher von Transformationsprozessen taugt. Das hat man auch im Kontext der Digitalisierung bereits beobachten können. Man denke nur daran, wie es zum Beispiel in Deutschland gelungen ist, unter Mitwirkung des BIP und der Sozialpartner die Novellierung der Metall- und Elektroberufe in weniger als 6 Monaten durchzuziehen. Welchen akademischen Studiengang könnte man in diesem Tempo akkreditieren? Das gleiche Anpassungsvermögen wird man wieder beobachten können, wenn die berufliche Bildung in Europa den Green Deal aufgreifen und seine Umsetzung unterstützen wird. Und als Bildungssystem, das dort angesiedelt ist, wo sich wirklich Angebot und Nachfrage für Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt treffen, da wird die berufliche Bildung entscheidend zur Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie beitragen können. Um das zu unterstützen, hat CDVB unmittelbar nach Ausbruch von Covid-19 auch begonnen, sein gesamtes Arbeitsprogramm einem Art Corona-Mainstreaming zu unterziehen. Wir fragen da, welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf die Berufsbildung und wie kann Letztere zur Überwindung Ersterer beitragen? Um hier zeitnah zu belastbaren Ergebnissen und Empfehlungen zu gelangen, helfen unsere europaweiten Echtzeitanalysen von Online-Stellenangeboten zur Erfassung von Trends am Arbeitsmarkt und von Veränderungen nachgefragter Kompetenzen, Qualifikationsbedarfe und Angebote sowie unsere eingespielten Expertennetzwerke, denen ja auch das BIP angehört.
Ja, bleibt zu hoffen, dass uns all diese Daten beim Navigieren durch die Krise helfen. Herr Siebel, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich für unser Interview genommen haben. Und herzliche Grüße nochmal nach Thessaloniki ans CDVB und die Kolleginnen und Kollegen dort.
Vielen Dank.
Das war unser BWP-Podcast zur Berufsbildung in Europa. Wir hoffen, dass Sie aus diesem Gespräch mit Jürgen Siebel zahlreiche Anregungen und Denkanstöße mitnehmen und freuen uns über Ihr Feedback, wenn Sie denn mögen. In unserer BWP-Ausgabe 3 2020 finden Sie neben diesem Interview weitere interessante Beiträge zum Thema Berufsbildung in Europa. Besuchen Sie uns auf www.bwp-zeitschrift.de oder bestellen Sie die Ausgabe direkt bei unserem Verlagspartner www.steiner-verlag.de.